Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, in der es jetzt um den Abschlussbericht der Kommission Welt im Umbruch, Deutschland und der globale Süden geht. Und genau diesen Abschlussbericht stellen uns unsere heutigen Gäste vor, die ich sehr herzlich begrüßen möchte. Die frühere Bundesverteidigungsministerin in der Mitte unserer Gäste, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Staatssekretär im Auswärtigen Amt und frühere Botschafter, deutsche Botschafter in Indien, Herr Walter Lindner. Zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen links, Michael Krake, Executive Director der Weltbankgruppe für Deutschland, Janina Kugel, sie ist Aufsichtsrätin und Senior Advisor, und last but not least Maria Yassin Yah von SLR Consulting, sie ist Head of Responsible Resourcing Advisory. Herzlich willkommen an Sie alle. Und Frau Kramp-Karrenbauer stellt uns zuerst den Abschlussbericht vor. Alle anderen stehen für ihre Fragen dann für Antworten zur Verfügung. Und ich übergebe. Bitte sehr, Frau Kramp-Karrenbauer.
Sehr geehrte Frau Wolf, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen der Kommission und der Kolleginnen und Kollegen von GPI freue ich mich sehr, dass wir heute Ihr Interesse wecken konnten für diesen Kommissionsbericht in einer Zeit, die an Nachrichten nicht arm ist und wo jedes Telefonat aus dem Weißen Haus sozusagen weltpolitische Veränderungen mit sich bringen kann. Insofern wissen wir das sehr zu schätzen. Wir würden Ihnen heute gerne vorstellen, was und wer GPI ist und diese Kommission, warum wir uns zu dieser Arbeit zusammengefunden haben, wie wir gearbeitet haben, was unsere Empfehlungen sind. Das ist natürlich die Hauptbotschaft des heutigen Tages und auch ein wenig, wie es weitergehen soll. GPI, lassen Sie mich das sagen, ist ein Do and Think Tank, eine entsprechende Dialogplattform, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Zusammenarbeit zwischen Europa und den Ländern des sogenannten globalen Südens zu verbessern. Und ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem afrikanischen Kontinent. Aus den Debatten mit Vertretern von Ländern des globalen Südens ist in der Vergangenheit sehr schnell deutlich geworden, dass die Frage, wie wir gerade als Deutschland im globalen Süden gesehen werden, wie wir den globalen Süden sehen und wie wir zusammenarbeiten, eine große Rolle spielt, und das insbesondere in einer Zeit, die sich im wahrsten Sinne des Wortes im Umbruch befindet. Vor diesem Hintergrund hat GPI gebeten und sich zur Aufgabe gemacht, eine Kommission zusammenzustellen, eine Kommission, die überparteilich ist, die interdisziplinär ist und die sich über die Tagespolitik hinaus mit der Frage beschäftigt hat, was sollte Deutschland in Zeiten großer geopolitischer Verschiebungen tun, um seine Beziehung zum globalen Süden neu auszugestalten. Eigentlich war geplant, diesen Abschlussbericht rechtzeitig zur Bundestagswahl im September vorzulegen. Wie Sie alle sind auch wir von den Ereignissen überrascht worden. Insofern hat es schon kurz vor der Bundestagswahl einen ersten Zwischenbericht gegeben, und wir können heute die Langfassung dieses Berichtes vorstellen. Wir, das ist, wie gesagt, die Arbeitsgruppe, bei der ich das Vergnügen und auch die Ehre hatte, ihr vorsitzen zu dürfen. Die Kolleginnen und Kollegen, die heute nicht da sind und sich entschuldigen lassen, sind natürlich Joschka Fischer, unser ehemaliger Außenminister, sind Professor Dr. Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimaforschung. Das ist Silvana Koch-Merin, die Präsidentin und Gründerin von Women Political Leaders. Das ist Professor Dr. Christine Langenfeld, die Richterin am zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes. Und das ist Dr. Stefan Meyer, der Direktor des Deutschen Institutes für internationale Politik und Sicherheit und der geschäftsführende Vorsitzende der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich freue mich sehr, dass Maria Yassin Yah, Walter Lindner, Michael Krake und Janina Kugel heute gemeinsam mit mir hierher gekommen sind, um ihre Fragen dann auch beantworten zu können. Warum also haben wir diese Kommission oder ist diese Kommission gegründet worden und warum waren wir alle bereit, sozusagen auch im Ehrenamt uns dieser Arbeit in den letzten 12 Monaten zu widmen? Ich habe eben über die massiven geopolitischen Verschiebungen gesprochen, über den Bedeutungsgewinn der Länder des globalen Südens, darüber, und auch das ist keine neue Diskussion, dass wir als Westen, als globales Ordnungsmodell in der Defensive sind und im Moment ja gerade auch innerhalb sozusagen des, was wir als politischen Westen kennen, es ja durchaus auch Divergenzen und Diskussionen gibt. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass es wachsende Erwartungen an Deutschland gibt. Und das war für uns leitend, dass es massive eigene nationale Interessen gibt, die eben auch von dieser Frage abhängen. Fast jeder 4. Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. Jeder 2. Euro wird im Ausland verdient. Bereits heute entfallen 35% der weltweiten Wirtschaftsleistungen auf die BRICS-Staaten, während die G7-Länder nur noch 30% erwirtschaften. Das macht sehr deutlich, wie der globale Süden entsprechend auch gewachsen ist in seiner Bedeutung. Und vor diesem Hintergrund haben wir sozusagen uns überlegt, was müssen wir tun, was könnten Empfehlungen an eine neue Bundesregierung sein, um die Entwicklungszusammenarbeit strategischer auszurichten, strategischer als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Wie haben wir gearbeitet? Wir haben insbesondere gearbeitet im Austausch und im Dialog mit mehr als 45 internationalen Experten und Expertinnen. Wir haben auf der Grundlage von Recherchen, von Studien Handlungsempfehlungen entwickelt zu 6 Themenfeldern, nämlich Geopolitik, Entwicklung, Ökonomie und Handel, Arbeitsmigration, internationale Finanzen, Klimapolitik und Finanzierung. Das heißt also, im Kern unserer Beratung hat wirklich zuerst einmal das Zuhören gestanden. Und das ist vielleicht auch etwas, was unsere Kommission, was auch GPI von anderen unterscheidet, dass wir nämlich nicht sozusagen über andere hinweg reden, sondern dass wir wirklich erstmal aufnehmen, wie Stimmungen, wie Meinungen, wie Interessen der Partner im globalen Süden sind und darauf unsere Antworten fordern. Was sind also die Empfehlungen, die wir aussprechen? Wenn man die Empfehlungen sich übergeordnet betrachtet, dann ist die Kernempfehlung, die sich vielleicht leicht anhört, aber mit Blick auf die auch Historie Deutschlands gar nicht so einfach im politischen Diskurs umzusetzen ist, die Empfehlung, dass wir gerade jetzt mehr anstatt weniger internationales Engagement brauchen. Und ich betone das deshalb so, weil wir wissen, dass wir auch in der nationalen Politik hier eine Debatte haben, die sozusagen darauf setzt und Kräfte haben, die sozusagen darauf setzt, sich wieder auf das Nationale rückzubesinnen und sich aus der Welt zurückzuziehen. Und aus unserer Sicht ist das der absolut falsche Weg. Und wir empfehlen stattdessen genau das Gegenteil zu tun, sich noch stärker international zu engagieren, als das bisher der Fall war. Wir wissen auch, dass wir als westliche Gemeinschaft sowohl für Werte stehen, aber auch eben für klare Interessen und dass wir beides klar benennen und auch pragmatisch voranbringen müssen. Das bedeutet, dass wir nicht nur Schwarz-Weiß-Lösungen in der Politik und in den Ansätzen haben, sondern auch Grauzonen. Und eines der frappierendsten Erlebnisse, die ich bei den Anhörungen hatte, war, wie häufig uns Partner aus dem globalen Süden gesagt haben, lasst doch den Überbau weg, benennt doch eure Interessen, wir haben Interessen und lasst uns die sozusagen gegeneinander legen und eine Lösung oder eine tragfähige Vorschlag dazu finden. Wir haben sehr empfohlen, und das hat ja auch etwas Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden, vor dem Hintergrund der Debatte um Umresortierung auch in der Entwicklungszusammenarbeit auf eine solche zu verzichten und stattdessen sozusagen über die normale Form der Zusammenarbeit in einer Regierung auf eine sogenannte Clusterlösung, auf intelligente Clusterlösungen zu setzen. Und ich will das nochmal betonen, gerade vor dem Hintergrund von populistischen Diffamierungen, dass wir, und das ist auch der Grund, weshalb wir uns als Vertreter der Zivilgesellschaft engagiert haben, dass wir uns hier nicht wegducken wollen, sondern dass wir sagen, gerade hier müssen wir die Stimme erheben und für das internationale Engagement in Deutschland werben. Ich habe eben gesagt, in der Art und Weise, wie das in der Regierung bearbeitet werden soll, empfehlen wir, dass wir die Kohärenz stärken müssen, und zwar insbesondere, indem wir in einem Cluster zusammenarbeiten. Wenn man sich die einzelnen Ressorts anschaut, dann muss man ganz offen sagen, dass es kein Ressort gibt, in dem nicht internationale Aufgabenstellungen und Herausforderungen den Alltag dieses Ressorts und damit den Regierungsalltag bestimmen. Natürlich gibt es eingeübte Routinen, wir beide wissen das, Ressortabstimmungen formaler Art und anderes, aber das wird der komplexen Realität nicht mehr gerecht. Deswegen müssen die bisherigen Instrumente ausgebaut werden. Und eine unserer Empfehlungen ist, dass der Bundessicherheitsrat aufgewertet wird und so, wie es auch im Koalitionsvertrag steht, zu einem nationalen Sicherheitsrat weiterentwickelt werden muss. In der Geopolitik stellt sich für uns die Frage, wo die Rolle Deutschlands und damit auch immer die Rolle Europas ist. Und wir sind der Auffassung, dass wir in einer multipolaren Welt Europa und damit auch Deutschland als ein Teil davon, als einen eigenständigen Pol stärken müssen, ohne, und das ist uns sehr wichtig, dass wir dabei zugrunde legen, dass sozusagen Europa der Nabel der Welt ist und wir quasi die Denkmuster legen, denen alle zu folgen haben. Auch das ist eine Lernkurve, die ich zumindest sehr persönlich hinlegen musste, in vielen Interviews zu sehen, dass ein Großteil der Welt eben anders denkt als Europa. Und das verändert sozusagen auch den Diskurs wieder. Wir wollen, dass der Multilateralismus gestärkt wird. Wir halten ihn nach wie vor für notwendig, auch und gerade vor dem Hintergrund, dass im Moment in den Vereinigten Staaten durch den Präsidenten und seine Administration eine andere Linie verfolgt wird. Wir sagen aber auch, wer den Multilateralismus erhalten und stärken will, der muss ihn auch an die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts anpassen. Auch das etwas, was wir oft gehört haben, dass die Strukturen, in denen wir arbeiten, die geopolitische Situation nach 1945 abbilden, aber nicht mehr die Wirklichkeit, wie wir sie heute sehen. Und wenn wir wissen und sehen, dass internationale Organisationen und Gremien eben auch durch Konflikte blockiert werden, ist es aus unserer Sicht noch wichtiger, dass Deutschland auch nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern sucht, dass wir sogenannte Koalitionen oder Allianzen der Willigen auch eingehen und mit denen zusammen Interessen durchsetzen. Es ist ja viel darüber gesprochen worden, ob man überhaupt noch klassische Entwicklungszusammenarbeit braucht. Wir sind der Meinung, ja, man braucht sie, aber man muss sie strategischer aufstellen. Man muss sie über das rein Humanitäre hinweg denken, in all den Clustern, in all den Themenfeldern, die wir genannt haben. Aber in einer solchen Zusammenarbeit ist Entwicklungszusammenarbeit eine strategische und eine tragende Säule. Und sie muss gemeinsam mit in Deutschland, in der Regierung, aber vor allen Dingen auch innerhalb der EU und mit den Ländern des globalen Südens neu aufgestellt werden. Und diese Notwendigkeit ist noch größer geworden durch den Rückzug der Vereinigten Staaten, etwa mit USAID, was nicht nur eine Schieflage gebracht hat, sondern gerade im humanitären Bereich viele Maßnahmen zum Erliegen gebracht hat und was eine sehr drängende Herausforderung sozusagen für Europa und auch für uns ist, wie wir weiter vorangehen. Ökonomie und Handel, wir sind der festen Überzeugung, in der Zeit, in der wieder über Zölle gesprochen wird, ist das beste Mittel, sozusagen dem etwas entgegenzusetzen, Handelsabkommen, Freihandelszonen, die entschlackt und schneller und mit neuen Weltregionen auch verhandelt werden müssen. Und das ist uns ganz wichtig, wir sagen auch, Entwicklungszusammenarbeit strategisch neu gedacht kann nicht nur eine Frage der öffentlichen Hand sein, sondern muss so aufgesetzt werden, dass private Investitionen skaliert werden können. Es gibt eine hohe Erwartung, insbesondere in den Ländern in Afrika, dass deutsche Unternehmen sich dort auch engagieren, dass privates Geld auch genutzt wird. Auch dazu muss man die Rahmenbedingungen setzen. Ein ganz großer Bereich für uns war das Thema Arbeitsmigration. Wir haben bewusst gesagt, wir machen kein Migrationspapier. Das hätte sozusagen eine eigene Kommission erfordert. Aber es ist ganz wichtig, dass wir über das Thema Arbeitsmigration gesprochen haben. Deutschland hat eine alternde Bevölkerung und wir sind auf Arbeitsmigration angewiesen. Alles, was wir jetzt auch denken, sei es im Bereich der Verteidigung, im Bereich der Rüstung, sei es im Bereich der Infrastruktur, wird nur funktionieren, wenn wir die Rahmenbedingungen dazu setzen. Und zu Rahmenbedingungen gehören auch ausreichend Fachkräfte und Arbeitskräfte. Wir haben Ende 2024 circa 1,4 Millionen Stellen unbesetzt. Und wir wissen, dass auf der anderen Seite gerade Afrika ein Kontinent ist, der massiv wächst, sowohl was die Bevölkerung anbelangt. Eine große Anzahl junger Menschen hat, die jedes Jahr durchaus auch gut ausgebildet auf den Arbeitsmarkt drinnen, ohne dass es Möglichkeiten für sie gibt, Arbeitsplätze in Afrika zu finden. Deswegen empfehlen wir, dass die Bundesregierung zusammen mit der Wirtschaft eine bedarfsgerechte Analyse erstellt, dass Arbeitsmigration wirklich gefördert wird und die bestehenden Instrumente auch weiterentwickelt werden. Es gilt dabei, sozusagen Partnerschaften anzustreben, die in dreierlei Hinsicht positiv sind. Für den Einzelnen, für das Herkunftsland, aber natürlich auch für uns. Und dazu müssen wir hier bei uns zwischen Arbeitsmigration und humanitärer Zuwanderung, also Flucht und Asyl, unterscheiden. Wir müssen aus unserer Sicht die Wege trennen und klare Regelungen finden und hier insbesondere bei der Arbeitsmigration zu Entbürokratisierung kommen und zu einer serviceorientierten Verwaltungskultur, sowohl in den Auslandsvertretungen wie im Inland. Dazu empfehlen wir unter anderem eine nationale Einwanderungsagentur zu schaffen, sozusagen mit einem schnellen Weg auch, und Talentfonds aufzubauen, die als strategisches Instrument genutzt werden können, um internationale Fachkräfte gezielt zu gewinnen und auch zu binden. Bei den internationalen Finanzen sind wir der Auffassung, dass wir das Instrument von Entwicklungsbanken finanziell ausbauen müssen, weil sie ein besonderer Hebel sind, um knapper werdende Mittel wirksamer einzusetzen, und dass wir eine Restrukturierung von Schulden brauchen. Das heißt, nicht mehr nur eine reine Entschuldung, sondern auch das ist uns immer wieder vorgetragen worden, neue Initiativen zur internationalen Schuldenrestrukturierung. Das beginnt zum Beispiel bei der Frage, wie werden die Länder geratet, wie sind die Bedingungen, nach denen sie Geld sozusagen aufnehmen können. Dazu zählt zum Beispiel, dass neue Gläubigerländer wie China, deren Beiträge konsequent eingefordert werden müssen, dass private Gläubiger stärker an Schuldenrestrukturierung beteiligt werden müssen, dass aber auch die verschuldeten Länder sozusagen verantwortliche Wirtschaftspolitik betreiben und zum Beispiel auch ihre Steuersysteme verbessern müssen. In der Klimapolitik ist es ganz evident, dass eine Lösung nur international möglich ist, und die trifft und bezieht insbesondere natürlich auch die Länder des globalen Südens. Die Länder, die am wenigsten zum Klimawandel in der Vergangenheit beigetragen haben, haben die stärksten Einnahmeverluste zu erleiden. Alleine 60% mehr als wohlhabende Länder und 40% mehr als die Länder mit den höchsten Emissionen. Das ist auch eine Frage von internationaler Gerechtigkeit, aber auch von der vom Punkt, wie können wir eigentlich zu Ergebnissen kommen, die am Ende dazu führen, dass der Anstieg der Erderwärmung verlangsamt werden können, dass wir mit den Folgen besser umgehen können, und zwar insbesondere in den Ländern des globalen Südens. Dazu hat das Klimainstitut in Potsdam, hat Ottmar Edenhofer, ja ein sehr elaboriertes Kapitel auch beigetragen, aus dem ich nur zwei Punkte nennen will. nämlich das Thema internationale Kohlenstoffmärkte aufzubauen. Wir setzen sehr auf das Thema Bepreisung und als eine Möglichkeit, auch neue Finanzmittel zu generieren. Denn bei der letzten Klimakonferenz haben alle ihre Zusagen gemacht über einen hohen Betrag. Allerdings hat niemand gesagt, woher der Betrag stammen soll. Und deswegen kam zum Beispiel der Vorschlag, ob man internationale Mittel auch dadurch erreichen kann, dass es eine Besteuerung des internationalen Flug- und Schiffsverkehrs gibt, sozusagen in einem sogenannten Steuerclub, der das gemeinsam macht, damit man eben auch einseitige Belastungen etwa für den Wirtschaftsstandort Deutschland vermeidet. Wir werden diese Ergebnisse und die weiteren Ergebnisse in diesem Bericht zusammengefasst heute Nachmittag an den Bundeskanzleramtsminister Thorsten Frey überreichen. Und GPI wird ganz sicherlich die einzelnen Aspekte auch, die sich in diesem Bericht ergeben, in ihre Arbeit weiter aufnehmen und vorantreiben. Ich möchte zum Schluss noch einmal sagen, und das hat uns sehr getrieben auch, es ist ohne Zweifel so, dass die Welt sich wandelt. Es ist so, dass die Welt, und das waren immer wieder Rückmeldungen, nicht auf uns wartet, bis wir uns sortiert haben. Deswegen müssen wir jetzt und muss die Bundesregierung aus unserer Sicht sich jetzt schnell, entschlossen und klug aufstellen und die Aufgabe annehmen, die Beziehungen zum globalen Süden strategischer und neu aufzustellen. Und wir sind uns sehr wohl bewusst, dass das natürlich eine Aufgabe ist, die sich an Politik, die sich an Wirtschaft, die sich an Wissenschaft richtet, aber eben nicht nur an diese Akteure, sondern dass es eine Aufgabe ist von Debatte aus und in der Gesellschaft. Und als aktive Mitglieder dieser Gesellschaft haben wir versucht, mit diesem Bericht Antworten zu geben. Und wir hoffen sehr, dass wir einen Beitrag auch zur weiteren strategischen Debatte dazu leisten konnten. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen bis hierhin für Ihre Ausführungen, für Ihre erste Vorstellung.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Und ich komme zu Ihren Fragen und stellen Sie sich gerne mit Namen und Medium vor. Ich beginne bei Herrn Jung.
Ja, Tilo Jung, Jung und Naiv. Wer immer sich angesprochen fühlt, in Ihrer PM ist ja auch der Ukraine-Krieg erwähnt, Trump wurde gerade auch schon erwähnt, aber Gaza und Nahost ist bei Ihnen kein Thema. Das ist ja das große Spaltthema zwischen dem globalen Süden und jetzt dem Westen. Können Sie uns da mal was zu sagen, was da aus Ihren Anhörungen rausgekommen ist? Also wie viel Schaden ist mittlerweile entstanden aufgrund der deutschen Unterstützung des Horrors in Gaza?
Ja, vielleicht kann ich gleich dazu was sagen. Erstmal freue ich mich, wieder hier zu sein nach 20 Jahren. Freue mich, so viele bekannte Gesichter noch zu sehen. Nicht alles verändert sich in 20 Jahren. Ja, also wenn Sie die Empfehlungen lesen, dann ist es keine Handreichung für aktuelle Entwicklungen, konkreteste Entwicklungen, sondern es gibt die Richtung vor. Und die Richtung vorgeben heißt in dem Falle zu sehen, dass die Kalibrierung zwischen dem globalen Süden und dem Westen. Und wenn wir da feststellen, dass 80% der Menschheit nicht im Westen lebt, sondern im globalen Süden, und dass wir uns als Bundesregierung, als Abgeordnete, als Journalisten, als Bürger mehr mit diesen 80% des Globus beschäftigen müssen, beinhaltet es auch die Themen, die dort auftauchen. Da ist zum Beispiel Gaza natürlich auch ein Thema, aber die Ukraine, glaube ich, ist deswegen als Auslöser auch gewesen, weil ich war jetzt die letzten 5 Jahre in Indien und die anderen Jahre vorher auch in Lateinamerika und in Afrika und jeweils als Botschafter. Und wenn Sie da sehen, dass dieser Aggressionskrieg der Russen gegen die Ukrainer im globalen Süden durchaus ganz anders gesehen wird. Wenn Sie heute jemand in Südafrika fragen, wenn jemand in Brasilien fragen, wenn Sie jemand in Indien fragen, ist die Sichtweise eine andere. Deswegen, wir appellieren daran sozusagen, da jetzt nicht darauf zu reagieren mit einer Herablassung oder mit einer Moralisierung, sondern zur Kenntnis nehmen, dass die Perspektiven und Interessenslagen in der ganzen Welt sich durchaus unterscheiden können von dem, was wir hier sehen. Und das und sozusagen diese Aufforderung an eine Sensitivität, dass wir nicht immer voraussetzen sollen, so wie wir die Welt sehen, so sieht der Rest die Welt, ist sozusagen am Beispiel von der Ukraine aufgegriffen. Das könnte man bei Reihe von anderen Themen auch aufgreifen, wahrscheinlich bei Gaza genauso, aber wir haben jetzt absichtlich jetzt nicht auf jedes einzelne Thema, auch den Sudan nicht und so weiter, das gäbe ja viele Themen, auf die man eingehen könnte, aber die generelle Richtung, glaube ich, ist die entscheidend ist und die habe ich gerade skizziert.
Ich würde trotzdem nochmal nachhaken, weil das ist ja so ein schönes Beispiel bei Ukraine. Besteht Deutschland zu Recht darauf, dass da Völkerrecht gebrochen wird und Kriegsverbrechen begangen werden? Und bei Gaza ist es genau das Gegenteil. Da wird quasi werden die Kriegsverbrechen verschleiert und der Aggressor geschützt. Das ist doch die Doppelmoral, die der globale Süden anprangert. Ich wollte ja auch konkret wissen, war Gaza in Ihren Anhörungen Thema? Was haben die Leute Ihnen gesagt?
Also es ist generell so, wenn ich das vielleicht sagen darf, dass wir zu Gaza oder zur Ukraine jetzt in der Frage, wie stehen wir zum Konflikt, wie sind unsere Positionen, dass das weniger bis kaum Gegenstand der Anhörung war. Was klar ist, und das haben Sie angesprochen, ist, dass die Sicht auf die Frage des Vorgehens in Israels im Gaza, im globalen Süden, eine andere ist, als das in vielen Ländern hier in Europa ist und ganz sicherlich auch in Deutschland ist. Das hat die Gründe, brauche ich dazu nicht zu erläutern. Was uns insgesamt vorgetragen worden ist, ist, dass vor allen Dingen beklagt wurde, dass wir und das hat Walter Lindner eben zu Recht angesprochen, dass wir zu stark fokussiert sind auf die Punkte, die Konflikte, die sozusagen uns unmittelbarer betreffen. Das war eigentlich der Vorwurf nach dem Motto, ihr redet über die Ukraine. Aber was ist mit dem Sudan? Was, wie gesagt, Gaza nicht die Rolle gespielt, aber andere Konflikte sind auch genannt worden. Und das ist als Beispiel genommen worden dafür, dass man eigentlich nicht oder dass man vermisst eine gewisse Augenhöhe, sondern dass gesagt wird, ihr seid sehr auf euch selbst konzentriert und ihr müsst unsere Perspektive auch einmal einnehmen. Das war so in der Atmosphäre der Anhörung eigentlich das, was gesagt wurde.
Ich mache weiter bei Herrn Jessen.
Ja, ich frage Herrn Lindner und Frau Kramp-Karrenbauer. Es gibt ja eine historische Referenz. Vor knapp 50 Jahren hat die Nord-Süd-Kommission unter Willy Brandt ihre Arbeit aufgenommen, im Grunde mit einer sehr ähnlichen Aufgaben- und Problemstellung, wie Sie sie haben. Das Ergebnis war, dass Brandt hinterher gesagt hat, es ist deprimierend, die Hoffnung, die wir hatten, dass der globale Süden, das hieß damals noch nicht der globale Süden, sondern der Süden sozusagen eher auf gleichberechtigte Augenhöhe durch aktive Wirtschafts- und wirtschaftliche Zusammenarbeit kommt, wurde ausgehebelt durch neoliberale Weltwirtschaft. Die Globalisierung wurde durch Thatcher und Reagan vorangetrieben. Ist Ihr Befund ein ähnlicher oder ist die neoliberale Weltwirtschaft im Moment sogar noch ein dramatischerer Treiber der Spaltung, als es damals war?
Also zur Frage von Hans Jessen. Natürlich ist der Club of Rome und die Brandt-Kommission und die Überlegungen in den 60er Jahren, die sind ja letztlich begründend, sozusagen das, was wir heute alle nachdenken, das hat wahrscheinlich zu dieser Zeit begonnen. Das ist in der Tat richtig, aber da war die Welt eine andere. Da war die blockfreien Bewegung noch da. Und das heißt, was sich mittlerweile geändert hat, das ist, da wird die Zeit fehlen, das aufzuzählen. Wir sehen aber zum Beispiel bei Lieferketten, bei Interdependenz von globalisierten Märkten, bei Migrationsbewegungen. Das heißt, wir sehen so viele neue Bewegungen, Elemente, die in diesen Club of Rome-Gedanken sozusagen jetzt aufgearbeitet werden müssen. Deswegen ist es ja auch sozusagen, dass wir uns Gedanken machen, Wie geht man heutzutage um mit dieser sich weitenden Spanne zwischen westlichen Überzeugungen, westlichen Ländern und dem Rest der Welt? Wie ich sagte, 20-80% durch die Geburtenzahl wird die Spalte noch größer werden. Welche Antworten haben wir heute drauf zu geben? Das ist ja sozusagen die Frage. Und da, glaube ich, mühen wir uns redlich, das so weit wie möglich abzudenken. Da sind dann die Gesundheitsaspekte natürlich drin, Pandemien, die wir damals nicht kannten. Damals hatten wir 5 Atommächte, heute haben wir 7+, 8+, 9+. Und die Welt ist digitalisiert worden. Das heißt, es ist so viel verschiedener geworden, dass man das mit Willy Brandt gar nicht mehr aufarbeiten könnte. Ich wünschte, er würde noch leben, dann könnten wir ihn fragen, was er dazu sagen würde. Aber ich fürchte, dass die Welt ist eine völlig andere geworden und ich sehe auch heutzutage keinen Willy Brandt, der das nochmal so aufgreifen würde.
Und vielleicht, um das nochmal zu ergänzen, die Dinge, die Annegret Kramp-Karrenbauer ja schon angedeutet hat, also die Frage zum Beispiel der Lösung der Klimakrise, die werden wir nur international lösen können. Also sprich zum Beispiel das Thema internationale Kohlenstoffmärkte aufzubauen. Das Thema der Arbeitsmigration können wir nicht alleine nur lösen, auch wenn es anders debattiert wird, sondern da geht es auch darum, was sind denn eigentlich die neuen Brücken, die Deutschland auch in Länder bildet, in denen wir heute noch keine Brücken haben, um zum Beispiel da den Austausch mit Arbeits- und Fachkräften tatsächlich zu organisieren. Und es geht auch darum, dass wir sagen müssen, vor 50 Jahren war natürlich die Wirtschaft und die kompletten globalen Wertschöpfungsketten nicht so miteinander verwoben. Das haben wir in der Covid-Zeit irgendwie gemerkt, dass wir sie komplett entweben können. Aber auf der anderen Seite hat sich durch die geopolitische Situation auch gezeigt, dass das, was wir früher als Freund und Partnerschaften, die Bestand haben, gesehen haben, heute nicht mehr so wirkt. Und dementsprechend ist natürlich auch die Frage, wie bauen wir auch die internationalen Beziehungen so weiter aus, dass wir sozusagen auch eine Unabhängigkeit haben und die ist heute aus unserer Sicht noch nicht ganz so gegeben.
Nachfrage, ein zentraler Begriff bei Ihnen ist Schuldenrekonstruktion. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Unter Schuldenerlass, es wird die Forderung erhoben, ich glaube 3 Billionen Dollar bräuchte es an Schuldenerlass für den globalen Süden. Wie unterscheidet sich Schuldenrekonstruktion davon?
Es geht um Schuldenrestrukturierung für insbesondere die ärmsten Länder, die leider erneut in einer Schuldenfalle gelandet sind. Beim Zuhören gegenüber Partnern des globalen Südens kam das Thema sehr oft sehr deutlich hoch, dass es neue politische Initiativen braucht, um eben zu diesen Schuldenrestrukturierungen zu kommen. Die Situation ist oft so, dass sich einer hinter dem anderen versteckt, wenn es darum geht, eine Restrukturierung, also eine Umschuldung für ein Land voranzubringen. Dann heißt es zum einen, ja, China ist ein wichtiger Gläubiger und muss sich erstmal bewegen. Andere sagen, es gibt aber auch viele private, kommerzielle Gläubiger bei einem Land wie Ghana zum Beispiel. Die müssen auch beteiligt werden. Die Schuldenrestrukturierung darf nicht darauf hinauslaufen, dass eben nur die öffentliche Hand einen Beitrag leistet, sondern auch der Privatsektor, der ja letztlich verdient. Und da neue Fahrt reinzubringen, geht es darum, dass es im Rahmen der G20 ein sogenanntes Framework gibt, G20-Framework, für Schuldenrestrukturierung, was von den Ländern des globalen Südens, die betroffen sind, bislang zu wenig angenommen wird, um da eben sich auf so einen Weg zu begeben und in den Dialog mit den Gläubigern zu geben und da neue Impulse reinzubringen, indem man a. China an seine Verantwortung erinnert, b. überlegt, wie man unter Umständen auch durch gesetzliche Regelungen private Gläubiger stärker heranzieht oder den Druck eben der öffentlichen auf die privaten Gläubiger erhöht und dann aber eben als drittes auch versucht, bei so einer Schuldenrestrukturierung daraus zu lernen, was müssen denn Länder anders machen, um nicht wieder in dieser Situation zu landen und wie können Länder glaubwürdige Schritte dahin gehen. Und das ist natürlich immer eine schwierige Balance, seinen Haushalt einerseits fiskal zu konsolidieren, wie wir sagen, andererseits aber bei Armen, wir reden sprechen von ärmsten Ländern, auch die notwendigsten Sozialleistungen für Bevölkerung weiter leisten zu können. Und dann kommt dann eben auch wieder die Frage rein, wie können Länder, die restrukturiert werden, frische neue Mittel bekommen, wenn sie wieder auf solidere Füße kommen, zum Beispiel durch Weltbankfinanzierung oder durch internationale Zusammenarbeit.
Also wir haben uns auch mit der Frage Entschuldung befasst, weil es gibt ja Initiativen auch für die Zukunft, auch hier in Deutschland, die eine Entschuldung fordern. Wir sehen nur das Problem, dass wenn man eine reine Entschuldung macht, ohne dass man an diesen Strukturen nichts ändert, ist es im Grunde genommen so gut wie sicher, dass die nächste Schuldenrunde und die nächste Verschuldungsrunde nochmal kommt. Und deswegen muss das aus unserer Sicht auch Hand in Hand gehen, Und deswegen war es uns so wichtig, diesen Punkt auch nochmal zu sozusagen zu adressieren.
Dann ist Herr Warwick dran.
Sie nennen Warwick Nachdenkseiten. Sie senden schon sozusagen eine Überschrift, sprechen ja von strategischer Neuausrichtung zum globalen Süden. Haben Sie das auch unterlegt mit einer, sagen wir mal, strategischen Definition von globaler Süden? Weil das ist ja nach wie vor ein kaum definierter Begriff. Begreifen wir regional, dann fallen ja auch Australien, Japan, Südkorea zumindest mit rein, wirtschaftlich ebenso kompliziert. Deswegen, dass ja doch um Strategiepapier handelt, würde mich interessieren, wie Sie den globalen Süden denn definiert haben. Davon hängt ja auch einiges an Rückschlüssen ab.
Da haben Sie eine der spannendsten Punkte, vor allen Dingen zum Start der Kommission, über den wir uns sehr den Kopf zerbrochen haben, können wir überhaupt mit dem Begriff globaler Süden arbeiten, weil der auch bei den Ländern selbst ja sehr umstritten ist. Und Sie haben es eben gesagt, also von Ländern von China bis Sudan sozusagen alles umfasst. Wir haben auch immer bei den Anhörungen mit unseren Partnern darüber gesprochen und am Ende sind wir dann zu der Entscheidung gekommen, wir arbeiten weiter mit dem Begriff, weil auch die Partner gesagt haben, am Ende ist es ihnen wichtiger, was sozusagen in den konkreten Empfehlungen steht, als dass wir jetzt ewig lang uns mit der Frage auseinandersetzen, welcher Begriff ist der richtige, und ehrlich gesagt, es ist uns auch kein besserer eingefallen. Ich glaube, wir müssen, und das war uns auch sehr bewusst, und das ist die Frage, die sozusagen auch, oder die wir auch an eine neue Bundesregierung richten in der gemeinsamen Abstimmung, wie die Strategie aufgesetzt wird. Und das spielt ganz sicherlich, oder spielen Länder wie China oder Indien nochmal eine ganz andere Rolle, als Länder zum Beispiel auch in Afrika oder in Südamerika. Aber wir müssen, und das ist etwas, was uns die Gesprächspartner immer wieder gesagt haben, ich formuliere es mal positiv, es ist sozusagen euer gutes Recht, eure Interessen zu definieren. Ist uns oft gesagt worden, man weiß bei Deutschland nie so genau, was wollen die jetzt eigentlich, wofür stehen die jetzt eigentlich. Also sind sehr anerkannt, aber das ist so ein bisschen erratisch. Und wie gesagt, das war immer ein sehr nüchterner Blick nach dem Motto, sagt doch, was sind eure Interessen. Und es ist Aufgabe sozusagen in diesem politischen Prozess, dass wir auch einmal definieren, was sind unsere Interessen in den unterschiedlichen Feldern und wo liegen die und wie können wir die mit welchem Partner umsetzen. Und danach differenziert es sich aus. Also wir haben sozusagen einen eher sehr pragmatischen Zugang gewählt, als dass wir jetzt uns philosophisch sehr mit dem Konzept und dem Begriff globaler Süden befasst haben. Wie gesagt, weil wir auch noch keine wirkliche Alternative dazu in der Begrifflichkeit gefunden haben.
Gut, in den 50ern, wir waren schon mit Blick zurück, gab es ja auch mit Paul Prebisch und Dependencia durchaus Ansätze aus dem globalen Süden, wenn wir den Begriff jetzt nutzen, die tatsächlich auch mit Zentrum Peripherie und anhand von wirtschaftlichen Kerndaten agiert haben. Wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Sie auch diesem wirtschaftliche Definition und Zentrum Peripherie, vermeiden Sie ebenso? Aber irgendwelche Ansätze braucht man ja doch, um schlussendlich eine Einteilung vornehmen zu können.
Also vielleicht können Sie es sozusagen in einem Art Ausschlusskriterium machen. Zuerst einmal sagen, wer sind sozusagen die ganz die Länder, die sozusagen enge Partner sind, sowohl in dem, was wir jetzt politischer Westen nennen oder like-minded States oder andere. Dann haben wir ja ganz sicher, es gibt die Definition von Schwellenländer von anderen. Aber zuerst einmal betrachten wir sozusagen die Partner, die jetzt nicht in oder die Länder, die jetzt nicht in der engen Partnerschaft mit uns verbunden sind, sozusagen jedes einzelne Land, jede einzelne Region nach dem, was ihre Interessen sind, wo wir möglicherweise einen Punkt haben, der unsere Interessen auch trifft und ob man da zusammenkommt. Und unsere Empfehlung ist, sich eben nicht nur ausschließlich auf ein oder zwei Länder zu konzentrieren oder auf eine Region im Moment, oder spricht natürlich vieles von Asien. Wir wissen, dass der einzige Kontinent, der im Grunde genommen Wachstum im Sinne oder viele Wachstumsfaktoren für die Zukunft hat, nämlich junge Bevölkerung, entsprechende Rohstoffe, das ist der afrikanische Kontinent. Und trotzdem, wenn man sich im Moment vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage das Agieren, also im Agieren Chinas und der Trump-Administration auf der anderen Seite anschaut, wie stark sich zum Beispiel China auch in der Partnerschaft mit Brasilien jetzt nochmal in Südamerika engagiert, dann ist es auch eine politisch-strategische Frage, lassen wir sozusagen die Länder in Südamerika einfach, legen wir die zur Seite? Ich würde sagen, nein, es wäre ein Fehler. Also insofern ist, glaube ich, die Herausforderung auch, dass wir heute in einer Zeit leben, wo man gar nicht mehr sagen kann, wir können das eine oder das andere vernachlässigen, sondern wir müssen anhand unserer Interessen eben auch sagen, okay, wo, in welcher Region gehen wir jetzt mit welchem Ansatz ran?
Ja. Ich glaube, jede Definition heute läuft auch Gefahr, zu stark zu sein. Also so, wie man es eben vor 50 Jahren hatte, so ist die Welt nicht mehr. Sie ist unübersichtlicher geworden und auch dynamischer. Und die Pole, die jetzt vielleicht im Entstehen sind, ob in Afrika und Indien, mögen manche Ländergruppen anziehen, andere wieder nicht. Ja, ich glaube, worum es uns geht, ist aus diesem Dreieck des Denkens Europa, USA und China rauszukommen und anzuerkennen, dass gerade für Europa die Antwort im Verhältnis zu Machtzentren wie USA oder China bei den anderen Polen in der Welt liegen kann, die eben entstehen, vielleicht stärker oder schwächer, und dass wir das im Blick haben müssen.
Dann ist Frau Köpsel dran.
Hallo, Lena Köpsel vom IPD. Frau Kramp-Karrenbauer, Sie hatten gerade schon mehrfach betont, dass Ihnen in den Gesprächen aufgespiegelt wurde, dass man, ich paraphrasiere mal, bei dem moralischen Überbau die Werte so ein bisschen außen vor lassen soll und einfach die Interessen aneinander legen soll. Wie könnte das denn praktisch aussehen, zum Beispiel mit Ländern im Sahel, und bedeutet das, dass Deutschland seine Werte geleitete Außenpolitik quasi an den Nagel hängen soll?
Nein, das bedeutet es nicht, denn es würde ja auch bedeuten, dass wir zum Beispiel den Wert, dass es unverbrüchliche Menschenrechte gibt, als internationales Konzept zur Seite legen würden. Das ist etwas, was uns sozusagen alle wirklich ja tief prägt, dass es eben Rechte gibt, die nicht kulturell einschränkbar sind und verhandelbar sind. Aber das Erstaunliche an diesem Argument war, dass uns die Partner gesagt haben, für uns ist das eine Frage des Respekts und der Augenhöhe. Mit jedem anderen Land, mit dem ihr eher verbunden seid, debattiert ihr vor allen Dingen über eure Interessen und über unsere Interessen und wie man zu einem Ausgleich kommt. Nur bei uns tut ihr das nicht, sondern ihr kommt sozusagen mit anderen Fragen, und wir empfinden das ein Stück weit auch als Herabsetzung gegenüber anderen, als ob wir, ich sag mal, das ist jetzt meine eigene Deutung, so etwas wie Kinder sind, mit denen man nicht sozusagen auf Augenhöhe reden kann. So. Und das habe ich sehr, und ich glaube, das haben wir alle sehr, sehr ernst genommen. Und deswegen sage ich, ist das eine große Herausforderung, auf der einen Seite natürlich auch weiter dafür zu kämpfen, dass Menschenrechte umgesetzt werden. Das ist so was ganz Praktisches wie Verlässlichkeit. Also wenn man private Investoren und Investitionen will, dann muss es auch ein gewisses Grundmaß auch an justiziablen Rahmenbedingungen geben als Sicherheit. Sonst investiert da niemand, egal was wir an Anreizen machen. Also ein Mindestmaß an Good Governance, das spielt eine Rolle. Und trotzdem eben auch sozusagen mit Blick auf den interessensbasierten Ansatz mit den Partnern ins Gespräch kommen. Das bedeutet im Gegenzug, dass wir kein Konzept vertreten, das sagt, wir reden nur noch mit denen, die sozusagen alles so sehen und alles so teilen wie wir. Das würde im Übrigen auch die Partnerschaft relativ eng machen. Und wir sind uns sehr bewusst, dass das nicht zu beantworten ist im moralischen Schwarz oder Weiß, sondern das sind Grauzonen und das sind Abwägungsprozesse. Und da gibt es nicht die eine Lösung, die uns alle sozusagen happy macht, und die andere, die zu verdammen ist, sondern das sind Untiefen, und das ist aber aus meiner Sicht einfach auch ein Stück weit Ausdruck von Realpolitik, und damit müssen wir umgehen. Das ist vielleicht eine der großen Herausforderungen auch für diejenigen, die dann in den einzelnen Ressorts damit umzugehen haben.
Vielleicht kann ich da nochmal ergänzend sagen, dass also Wenn wir von Interessen sprechen, geht es auch um die Anerkennung gegenseitiger Abhängigkeiten. Wir haben uns ja auch sozusagen themenspezifisch sehr beschäftigt mit Lieferketten, kritischen Rohstoffen beispielsweise, wo ganz klar ist, dass wir einen Weg finden müssen, mit rohstoffreichen Ländern, gerade in Subsahara-Afrika, ins Gespräch zu kommen. Und das Interesse dieser Länder ist sicherlich, da trifft man sich doch auf Augenhöhe, in dem Bereich zum Beispiel. Und es ist tatsächlich mittlerweile, die Welt ist im Umbruch dahingehend auch, dass diese Länder wissen, dass sie eine gewisse Signifikanz haben und entsprechende Forderungen auch stellen, dass man verantwortlich investiert. Also dass das in einem gewissen Rahmen stattfindet, den es auch so weit schon gibt. Wir erfinden das Rad nicht unbedingt neu in dieser Hinsicht, sondern da gibt es sehr international anerkannte Standards, für die wir uns da auch einsetzen, dass innerhalb von denen agiert wird.
Dann bin ich nochmal bei Herrn Jung.
Ja, vielleicht anschließend Frau Jahr oder wer immer sich angesprochen fühlt, welche Rolle spielte denn die westliche Ausbeutung und Aneignung der Rohstoffe des globalen Südens bei Ihren Anhörungen? Früher wurde das ja auch systematische Plünderung genannt. Ich meine, der Kontinent ist der, glaube ich, rohstoffreichste des ganzen Planeten, aber hat die meisten Menschen Armut. Das ist ja eigentlich ein riesengroßer Skandal.
Also wir haben sehr darüber gesprochen, dass es auch darum geht, sich für den Aufbau lokaler Wertschöpfungsketten einzusetzen, damit mehr Wertschöpfung im Land bleiben kann. Und dafür dann die entsprechenden Finanzierungsmechanismen auch zu finden, beziehungsweise sie weiterhin auszubauen. Da gibt es ganz gute Ansätze von der KfW mittlerweile. Der neue Rohstofffonds, der im Oktober online geschickt wurde, deckt das auch ein bisschen ab. Aber da muss natürlich auf jeden Fall noch mehr entstehen. Und das ist genau der Bereich, wo sich Interessen treffen können. Und das ist auch immer wieder gesagt worden von den Vertretern vom globalen Süden, gerade aus den afrikanischen Ländern, dass das wichtig ist.
Haben die westliche Ausbeutung der Rohstoffe angeprangert? Weil Sie meinten ja auch gerade, es geht jetzt um Beziehungen auf Augenhöhe. Das ist ja bei Weitem nicht eine Augenhöhe. Es ist ja immer noch ein eklatanter...
Also man muss ja dazu sagen, dass... Gut, wir haben in dem Sinn... Es kommt ganz darauf an, mit welcher Generation Sie sprechen. Es ist ja auch eine, gerade im Privatsektor, eine neue Generation, die tatsächlich am Hebel sitzt. Und für die spielt der Kolonialismus natürlich nach wie vor ist Teil der Geschichte des afrikanischen Kontinents, aber es ist ein Kontinent und das ist vielleicht auch etwas, worüber wir gesprochen haben. Man muss sich ein bisschen wegbewegen von Bildern, die wir alle noch im Kopf tragen. Das ist ein Kontinent, der voller Energie ist, Innovation, gerade im Fintech-Bereich, im Rohstoffbereich, und darauf wird sich sehr konzentriert mit dem Wissen, dass man bestimmte Strukturen nicht nochmal in der gleichen Form sehen möchte. Und entsprechend vielleicht wird darauf dann...
Herr Jung, die Gespräche, und ich glaube, das hat es einfach auch sehr ausgezeichnet, waren ganz klar vorwärtsgerichtet. Es ging nicht darum, dass wir darüber gesprochen haben, was lief in der Vergangenheit nicht richtig. Es wurde vielleicht thematisiert im Sinne dessen, was können wir anderes machen. Aber wenn Europa über den afrikanischen Kontinent spricht, der so viele Länder beinhaltet, die sehr, sehr unterschiedlich sind in allem, was sie bieten, im Sinne von Rohstoffen, im Sinne von was wir an Energie-, klimapolitischen Sachen mit ihnen diskutieren könnten, welche Ressourcen sie haben, welche Menschen, mit welchem Ausbildungsgrad, dann redet Europa immer über Afrika. Und es findet keine Differenzierung statt und sie findet auch viel zu wenig in der Wirtschaft statt. Einzelne Länder, einzelne klare Partnerschaften. Und was Annegret zu Beginn eben erwähnte, dass wir sagen, wir fordern eben auch dazu auf, in Clustern zu denken, in den unterschiedlichen Ministerien, bedeutet eben auch, die unterschiedlichsten Ansätze, die wir haben, von Sprache und Kultur bis hin zu Ausbildungsprogrammen, bis hin zu wirklichen Migrationsabkommen, die auch gezielt aus einer Hand, aus einem Guss sozusagen ganz stark zu konzentrieren, mit eben dem, was Maria sagte, klare Formulierung der eigenen Interessen, die dann zusammenpassen mit dem Interessen des jeweiligen anderen Landes. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich zu treffen. Und ich glaube, das ist einfach das Essentielle gewesen. Es ging um Lösungen für die Zukunft und nicht die Bewertung der Vergangenheit.
Herr Jung fragt nochmal nach.
Weil genau darauf habe ich mich bezogen. Die Gegenwart und die Zukunft aus Sicht der westlichen multinationalen Konzerne.
ist, dass die Rohstoffausbeutung weitergehen muss. Das ist Ihr Geschäftsmodell. Finden Sie das als kritikwürdig oder nicht?
Das war ja nicht die Frage. Sie hatten gefragt, ob wir sowas diskutiert haben.
Jetzt aber jetzt konkretisiere ich das.
Wir sagen, wir gehen darum, Handlungen oder beziehungsweise Partnerschaften zu finden, in denen wir handeln können, in denen aus beiden Seiten ein geschäftliches Interesse besteht.
Wenn Sie sich nochmal in die Empfehlungen auch hinein vertiefen, dann werden Sie sehen, dass wir der festen Überzeugung sind und dass uns auch wichtig ist, zu sagen, wir wollen eine, wenn wir über Zusammenarbeit auf Augenhöhe reden, dann bedeutet das eben auch, dass es sozusagen ein Gewinn für beide Seiten muss. Oder ich habe das vorhin Triple Win genannt, also gerade mit Blick auf die Arbeitsmigration, auch für den Einzelnen. Denn wenn wir das nicht tun, dann ist es im Grunde genommen nur Brain Drain, was wir machen, nämlich die besten Köpfe wegzuziehen. Oder wir agieren, wie das zumindest in der Vergangenheit häufig eben auch von China gemacht worden ist, nämlich zu investieren, aber etwa mit eigenen Arbeitskräften. Und deswegen ist unser Ansatz eben auch zu sagen, das könnte auch ein wenn Sie so wollen, ein besonderes Merkmal dann eben auch für eine strategische Entwicklungszusammenarbeit Made in Germany oder Made in Europe sein, eben auch zu sagen, es muss die lokale Wertschöpfung da sein, es muss der Mehrwert vor Ort sein. Nur das ist aus unserer Sicht wirklich Augenhöhe. Und ja. Das war der Punkt und möchte das, was die Kollegen gesagt haben, auch nochmal unterstreichen. Was für mich wirklich mit das Beeindruckendste war dieses und auch vollkommen zu Recht angebrachte neue Selbstbewusstsein. Gerade von vielen sehr unterschiedlichen Ländern aus dem afrikanischen Kontinent, mit denen wir gesprochen haben. Die zuerst einmal sagen, passt auf, ihr habt einen Mangel an Interesse an uns, weil ihr immer nur euch zufrieden gibt mit dem einen oder anderen Bild, das ihr in der Tagesschau oder wo auch immer seht, dass ihr nur von Afrika redet, dass ihr euch nie die Mühe macht, mal zu schauen, wie viele unterschiedliche Länder gibt es, wie unterschiedlich ist die Situation in den Ländern, die sehr, sehr selbstbewusst mittlerweile auch sagen, das, was ihr braucht, das haben wir, Arbeitskräfte und Rohstoffe. Und die Dynamik, das nach vorne zu bringen. Und wir hatten dort, GPI hat ein Roundtable zum Thema Digitalwirtschaft gemacht. Ich kann nur sagen, so ein Roundtable würde ich mir in Berlin wünschen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die 50% Frauen in Führungspositionen, die dort saßen und die alle von der afrikanischen Seite kamen, ob wir die in Deutschland so zusammenbekämen. Also ich bin über die letzten 12 Monate mehr als demütig geworden, auch in dieser Arbeit.
Dann ist Herr Warwick dran.
Noch ein Verständnis, weil wir gerade von den Expertengesprächen gesprochen haben. Wie darf man sich vorstellen, hier mir gegenüber sitzt ja auch sozusagen die oberste bundesdeutsche Funktionselite oder Vertreter von Ihnen, wenn auch bei ein paar noch ein AD dran hängt. Aber wie war das denn auf der anderen Seite? War das dort dann auch die gehobene Funktionselite Asiens, Lateinamerikas und Afrikas, mit dem man ins Gespräch gekommen ist? Oder gab es auch ein paar Dissidenten oder neomarxistischen Wirtschaftsprofessor aus Dakar?
So wie wir in der Kommission die bunte Mischung haben, haben wir auch versucht, und das sind insbesondere die Kollegen von EPI gewesen, die das sozusagen auch aus ihrem Erfahrungsschatz der letzten Jahre ja sozusagen auch die Gesprächspartner mit überlegt haben und mit organisiert haben, haben wir wirklich versucht, sehr unterschiedliche Gesprächspartner zu bekommen. Also natürlich auch Vertreter der, was sie so nennen, Elite, also ob das politische oder Wirtschaft ist, Vertreter von internationalen Organisationen, aber eben auch Vertreter von zivilgesellschaftlichen kleinen Gruppierungen, die sehr kritisch etwa mit den Entwicklungen auch sich auseinandergesetzt haben. Also wir haben wirklich versucht, ein möglichst breites Spektrum an Stimmen auch zu hören und haben auch sehr unterschiedliche Aspekte dann nochmal in der Rückmeldung erhalten.
Die sind übrigens auch transparent aufgeführt in unserem Bericht.
Schaue ich mir dann interessiert an. Noch eine Frage, Sie sprechen auch noch die stärkere oder fordern das eine stärkere Konzentration der Entwicklungszusammenarbeit, auch wenn ich das richtig verstehe, stärker interessensgeleitet. Jetzt habe ich zumindest eine Weile auch in der EZ gearbeitet, zumindest was ich da meistens für die GEZ, und was sich mir da erschlossen hat, war jetzt, also wenn was nicht fehlt, dann ist es das. Also die GEZ macht ja fast nur noch ministerielle Beratungen. Das, was Sie vorher angesprochen haben, Frau Karrenbauer, der ganze humanitäre Bereich, der hat ja, ist ja fast nicht mehr relevant in der aktuellen Entwicklungszusammenarbeit. Da würde mich interessieren, wo dann, also wie soll das konkret aussehen und sozusagen aus meiner Sicht zumindest sozusagen noch stärker nationalstaatliche Interessen Deutschlands in den Blick nehmen? Lieferkettenbindung gibt es auch bei Großprojekten für deutsche Produkte. Also ich sehe da wenig Potenzial.
Also der erste Punkt ist, dass wir auch mit diesem Bericht, auch wenn wir diese strategischere Ausrichtung fordern, dass keine Abkehr ist sozusagen von humanitären Leistungen, von humanitären Verpflichtungen. Das ist also überhaupt gar keine Frage und wir bleiben auch weiter den globalen Zielen der UN auch entsprechend verbunden. Die strategische, sozusagen das strategische Abstimmen muss aus meiner Sicht über den Kreis der Beteiligten, so wie wir es heute haben, und Sie haben die GEZ angesprochen, und die GEZ hat eine unglaubliche Expertise, weil sie eben ja auch vor Ort ist, im Übrigen wie viele andere auch zivilgesellschaftliche Akteure, wenn Sie sich alleine in den kirchlichen Bereichen mal anschauen, wie international das aufgestellt ist, wie die Hilfsorganisationen vor Ort sind, was die an Länderexpertisen wirklich haben und ob wir das wirklich immer so abgreifen, auch in den politischen Entscheidungen, dann ist das das eine. Aber die Frage betrifft ja auch andere Ressourcen. Die Frage betrifft zum Beispiel natürlich vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade erleben, was wir gerade diskutieren, hat natürlich auch Sicherheitsaspekte, hat Verteidigungsaspekte. Ich habe das selbst in meiner Zeit als Verteidigungsministerin erlebt, auch in einer engen Zusammenarbeit mit dem BMZ. Weil natürlich das BMZ gesagt hat, wir brauchen ein Mindestmaß an Sicherheit, um vor Ort auch agieren zu können, unsere Leute. Und die Soldatinnen und Soldaten zu Recht gefragt haben, warum setzen wir eigentlich unser Leben aufs Spiel, wenn es kein Konzept gibt, was dann nachher zivil folgen soll. Also es ist ja kein Selbstzweck, es dient ja immer.
Ja, Sie haben
das,
ja recht.
Genau. Und das miteinander zu verknüpfen, inklusive der Frage, wie sieht das wirtschaftlich aus? Wie sieht das zum Beispiel dann aber auch aus bei Akteuren hier im Inland? Ob das Innenministerium ist, ob das Arbeitsministerium ist, wenn es um Arbeitsmigration oder anderes geht. Da muss von oberster Stelle, und das könnte aus unserer Sicht eben auch durch einen nationalen Sicherheitsrat umgesetzt werden oder vorbereitet werden. Da muss geklärt werden, das ist sozusagen das Land, die Region, da gibt es die und die Interessen, die und die Akteure und wer geht jetzt sozusagen mit welcher Initiative rein? Weil ich oft auch die Erfahrung gemacht habe, dass es eben nicht so koordiniert und nicht so strategisch aufgestellt war, wie das immer behauptet worden ist. Wenn das so wäre, dann hätten wir nicht ständig die Frage bekommen in den Anhörungen, wofür steht denn jetzt Deutschland eigentlich? Was sind denn eigentlich eure Interessen? Also so ganz klar war die Strategie da anscheinend nicht.
Und Sie haben ja recht, es gibt wahrscheinlich in vielen Entwicklungsländern keinen Mangel an Beratung in den Ministerien. Aber was wir gehört haben in den Gesprächen, es gibt einen Mangel an privatwirtschaftlichen Akteuren, die zu einer selbsttragenden Entwicklung beitragen. Da gehört zwar Beratung von Ministerien und Rahmenbedingungen dazu, aber letztlich Akteure zu bewegen, deutsche und europäische Unternehmen oder lokale Wirtschaft aufzubauen und die Garantie- und Sicherungsinstrumente, die für uns in Europa so selbstverständlich sind, um Wirtschaft erstmal abzusichern, wenn sie sich auf den Weg macht, einzusetzen. Das war was wir oft gehört haben. Also vor allen Dingen diesen Ruf nach mehr privatwirtschaftlicher Zusammenarbeit und das konsequenter zu flankieren und zu unterstützen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann macht den Abschluss jetzt Herr Jessen mit der Bitte um eine kurze Frage, weil hier nämlich gleich um 12.30 Uhr eine Besuchergruppe kommt und es dann im Anschluss weitergeht. Herr Jessen mit der letzten Frage.
I try my very best. Ein Strukturmerkmal der deutschen EZ im 21. Jahrhundert war, dass sie zunehmend unter Druck gekommen ist, vor allem auch durch das Auftreten Chinas. Es gab die Entscheidung diverser afrikanischer Länder zu sagen, wir wollen nicht die deutschen Vorgaben nach Transparenz, nach Demokratie. China sagt, wir machen ja die Wirtschaftsprojekte und gut ist. Wie sieht jetzt vor diesem Hintergrund die neue strategische Ausrichtung aus? Was haben Sie sozusagen aus dem China-Rückschritt oder dem China-Druck gelernt?
Also sie sieht nicht so aus, dass wir sagen, wir werden jetzt das neue China und wir machen es genauso. Und das ist ja im Grunde genommen die Frage, die eben auch gestellt worden ist, dass wir eben nicht sowohl sagen, also nur noch Interessen und die Werte interessieren uns gar nicht mehr, sondern wir versuchen sozusagen den Ausgleich zu machen und unterziehen uns der Mühe, eben auch politische Lösungen anzubieten, von denen wir wissen, sie sind moralisch nicht nur schwarz oder weiß. Das ist ein Problem auch in der Vermittlung, auch in der öffentlichen Debatte darüber. Aber ich glaube, wir müssen uns sozusagen auch dieser Realität stellen. Das ist auch ein Stück Erwartung, die uns entgegengebracht worden ist bei den bei diesen Anhörungen.
Vielleicht gibt es eine Ergänzung. Übrigens ist in den letzten Jahren auch schon eine gewisse Tendenz sichtbar gewesen, dass bei den jetzt afrikanischen Nehmerländern durchaus auch gesehen wird, was an Qualität geboten wird. Wenn da etwas Chinesisches geboten wird und es eine Straße gebaut wird und die nach 3 Jahren reparaturbedürftig ist und eine europäisch finanzierte, vielleicht 20 Jahre, dann überlegt man sich vielleicht schon als afrikanischer Adressat, wäre es nicht vernünftiger, das etwas teurere zu nehmen. Allerdings müssten wir dann mit dem Preis auch runtergehen. Und das Zweite ist, durch das die Arbeitskraftintensität bei chinesischen Investitionen wesentlich geringer ist, weil die ihre eigenen Arbeiter mitbringen. Und die anderen aus europäischen Ländern zum Beispiel oder westlichen Ländern stellen Leute ein. Vor Ort haben wir Gesetze, dass wir auch die lokalen Kräfte einstellen. Also da gibt es ein gewisses Umdenken auch schon. Das ist noch nicht so weit, dass man jetzt sagt, ich nehme jetzt dann das ganz Teure. Aber in dieser Richtung können wir weitermachen, indem wir sozusagen etwas beisteuern dazu, dass wir nicht ganz so teuer sind, aber eben auch auf die Qualität hinweisen. Ich habe das immer so gemacht im Haus und habe nie die Chinesen schlecht gemacht. Ich habe gesagt, schau mal, wie lang unsere Produkte halten und dann vergleicht selbst.
Ich würde es aber bewenden lassen und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen allen für Ihre Ein- und Ausblicke, für Ihre Fragen und wünsche noch einen schönen Tag.